sitzen. Wir sind ja aktuell in der Predigtreihe. In den letzten Wochen ging es ja eigentlich immer um das Thema Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, über das Thema Anbetung, auch insbesondere hier im Gottesdienst. Einige Predigten habe ich hier live gehört, andere habe ich mir im Nachhinein mal als MP3 angehört, kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr da welche verpasst habt. Und ich muss sagen, ich fand das, was ich so gehört habe, ich fand das richtig gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir als Gemeinde und auch viele Einzelne hier auch echt ein Stück gewachsen sind und das auch noch weiter tun werden. Ich glaube, dass da noch eine Menge vor uns liegt, dass es da noch eine Menge zu entdecken gibt, was so Anbetung angeht, dass es da noch mehr Tiefen gibt, die wir da erleben können. Aber ich glaube, da sind wir schon echt auf einem richtig, richtig guten Weg. Beim Auftaktgottesdienst, das war ein Freitagabend, da hat der Fabian hier gepredigt, da hatten wir solche Flyer gemacht, die hier, Soli Deo Gloria, und der Jupp, der Steffen und ich, wir hatten die hier so in den umliegenden Briefkästen so verteilt und die Leute können ja auch wissen, dass wir hier sowas Cooles machen. Und auf der Rückseite war so ein Text drauf, den lese ich euch mal vor. Soli Deo Gloria ist Latein und bedeutet Gott allein die Ehre. Verehren kann man vieles. Idole, Lifestyle, Geld oder sich selbst. Warum Gott verehrt werden will und warum es sich lohnt, das zu tun, selbst wenn dein Leben aus Pleiten, Pech und Pannen besteht, erfährst du hoffentlich hier. Herzliche Einladung. Und bei dem Flyer habe ich nicht nur gute Rückmeldungen bekommen, sondern auch ein bisschen Kritik, auch Leute, die den Text irgendwie doof fanden. Und natürlich kann man sich über Flyer-Texte immer streiten, ob die gelungen sind oder nicht. Aber ich glaube, die Kritik, wir konnten auch gar nicht so bis in die siebte Sohle uns darüber unterhalten, ging auch so ein bisschen in die Richtung, dass es irgendwie auch ein bisschen blöde oder Panne klingt, wenn man so sagt, Gott will angebetet werden. Weil das ja doch so ein bisschen, ja, wenn man auf jemanden trifft, der von dir immer Komplimente fordert und immer Dankeschön fordert und immer der will, der fordert von dir regelrecht Liebe und will sogar angebetet werden. Wenn du auf solche Personen triffst, ich hoffe nicht, dass du auf solche Personen triffst, aber wenn doch, dann wird dir vielleicht relativ schnell klar, dass derjenige ein scheinbar ein riesengroßes Defizit in seinem Leben hat, was du garantiert nicht erfüllen kannst und ausfüllen kannst. Und wenn man so natürlich über Gott denkt, dass so Gott ist, dann ist das natürlich auch total, dann wäre das ja auch echt ein sehr, sehr schräger Text. Jetzt gibt es im Laufe der Jahre, ich bin ja schon einige Jahre Christ, gibt es so eine Sache, nach dem ganzen Vertrauen, die mich eigentlich am Herrn irgendwie immer schon genervt hat. Die mich an Gott irgendwie nervt. Und zwar ist, dass er irgendwie immer recht hat. Ja, es gibt so Situationen, ihr kennt das höchstwahrscheinlich alle nicht, aber wo man irgendwie so enttäuscht ist vom Leben oder sauer ist oder auch enttäuscht ist von Gott und man irgendwie das Gefühl hat, er macht seinen Job nicht gut und er könnte doch mehr und man irgendwie denkt, ach, die Situation ist echt so doof und jetzt hat man auch mal richtig ein Recht, auf Gott sauer zu sein. Und mittlerweile, weil ich jetzt schon lange genug dabei bin, weiß ich, schon während ich mich ärgere, am Ende hat er sowieso wieder Recht. Aber weil er halt auch wirklich Recht hat und halt auch wirklich, er hat wirklich Recht. Und das ist irgendwie ein bisschen, ich meine, da muss ich mich irgendwie dran gewöhnen. Er ist nicht der, der die Defizite hat. Ich habe die Defizite. Er ist nicht der, der sich mal verändern muss oder verbessern muss. Er ist der Unveränderliche und ich bin der Veränderungsbedürftige. Er ist gut. Er macht seine Sachen gut. Er macht gute Sachen und er macht sie sehr gut. Gott hat recht. Also Gott ist nicht der, der auch jetzt, wenn es um die Anbetung geht, wo wir Gottes emotionale Defizite stillen sollen. Und trotzdem wünscht sich Gott, angebetet zu werden, wünscht Gott sich unsere Liebe, aber in einem positiven Art und Weise, vielleicht eher so wie ja, ein Freund sich irgendwie die Freundschaft seines Freundes auch wünscht, dass sie erhalten bleibt. Wie ein Papa, der sich eine gute Beziehung zu seinen Kindern wünscht und auch deren seine Liebe oder die Liebe der Kinder wünscht. Vergangenen Montag hatten wir das Treffen der glorreichen Sieben, das ist unsere erweiterte Gemeindeleitung, mit den Ältesten zusammen und da haben wir gestartet mit einem Abendmahl. Uli hatte das Ganze moderiert und er hat, als wir so über das Abendmahl gesprochen haben, eine alte Liedzeile zitiert und die ging so. Er gebietet mir zu essen, meinen Jammer zu vergessen. Er gebietet mir zu trinken um in Freude zu versinken. Ich wiederhole das mal, weil ich fand das total gut. Er gebietet mir zu essen, meinen Jammer zu vergessen. Und er gebietet mir zu trinken, um in Freude zu versinken. Und ich glaube, dass da auch so ein Teilaspekt der Antwort dran liegt, warum Gott uns auf der einen Seite auch manchmal etwas gebietet. Jetzt mach das mal. Nicht so sehr, weil er das Defizit hat, sondern weil das dazu führen kann, dass wir mal unseren Jammer vergessen können. Und wir haben auch, oder einige von uns haben auch echt irgendwie, da kommt es gerade super ätzend daher und da gibt es richtig Probleme und die werden auch nicht besser dadurch, dass es irgendwelchen Leuten auf der Erde vielleicht noch schlechter geht. Davon werden ja deine eigenen Probleme auch nicht kleiner. Und ich glaube, dass Gott uns das ermöglichen will, dass wir durchhalten, ja sogar noch mehr, dass wir sogar in diesem ganzen Jammer, in den ganzen Problemen erhobenen Hauptes und triumphierend irgendwie da durchgehen können. Und dass Anbetung auch etwas sein kann, dass eine Zeit, wo wir unseren Jammer mal vergessen und in Freude versinken. Und wenn wir das häufig oder wenn wir das nicht tun, dann passiert häufig so das Gegenteil. Vielleicht nicht bei den Anwesenden, aber bei den anderen, dass wir all das Gute vergessen und in Selbstmitleid versinken. Das passiert so, ohne dass man irgendwie so manchmal was dagegen tut, sondern das passiert dann so wie von alleine. Man vergisst all das Gute und versinkt in Selbstmitleid. Und ich finde es super, wenn du so jemand bist, der heute, dem es irgendwie, dem es gerade echt scheiße geht, finde es super, dass du hier bist. Ich finde es super, dass du dich auf den Weg gemacht hast, in die Gemeinde zu kommen. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich kann nicht in die Gemeinde kommen, mir geht so schlecht. Ich glaube, dass das, natürlich gibt es Gründe, auch mal wirklich zu Hause zu bleiben, keine Frage. Und manchmal ist eine Mütze voll Schlaf auch besser als der Gottesdienstbesuch, sage ich ja auch nichts gegen. Aber häufig ist es so ein bisschen wie, wenn man den Arztbesuch absagt, weil man krank ist. Und dass so eine die innere Logik so ein bisschen verkehrt ist. Jesus sagt, er ist ein Arzt und dass die Kranken brauchen den Arzt. Und wenn es dir schlecht geht, dann bist du doch ganz genau hier richtig. Gerade wenn es dir schlecht geht, dann komm doch gerade in die Gemeinde. Und sei gerade irgendwie mit dabei. Und ich wünsche dir von Herzen, dass Gott dich auch vielleicht gerade in der Anbetung dahin führt, den Jammer zu vergessen, in Freude zu versinken. Das wäre doch geil. Eine kurze Anmerkung noch dazu. Jetzt kann es natürlich gerade so sein, dass man halt, wenn man ja hier so eine ganz heilige Zeit hat der Anbetung, dass man so drauf fixiert ist, sagt, ich möchte jetzt in Freude versinken, das brauche ich mal echt total. Und dass man sich eigentlich dann in dieser heiligen Zeit gar nicht so um Gott dreht, sondern eigentlich darum dreht, dass man am besten so ein paar positive Effekte für sich da jetzt draus ziehen möchte und seine eigenen geistlichen Bedürfnisse oder emotionalen Bedürfnisse gestillt bekommen möchte und so, ja Gott, warum jetzt muss ich noch einen Ton höher singen, damit das passiert oder wie kriege ich das hin irgendwie oder noch so ein bisschen vielleicht noch fester die Augen zukneifen. Und dann kann es passieren, dass man sich in so selbst so heiligen Zeiten plötzlich doch eigentlich die ganze Zeit nur um seine eigene Befindlichkeit dreht. Jetzt denkst du vielleicht, aber Wolfgang, das hast du doch gesagt, darum geht's doch. Ja, ich glaube, jetzt könnte man sagen, der Trick ist, nein, der Trick ist nicht, aber eigentlich geht's ja darum, an den Punkt zu kommen, wo es nicht mehr um dich geht, wo es nicht mehr um deinen Jammer geht, wo man mal wirklich das schafft, von sich wegzugucken. Ich finde das total schwierig. Aber wenn das gelingt, also dass so, ja, dass so egal wird. Und dann passiert auch häufig, dass auch gerade das passiert. Aber es passiert im Wegschauen auch von mir selber und im Hinschauen auf Gott. Vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine. Ich wünsche uns das sehr. Ja, es gibt so ganz viele Hindernisse und Schwierigkeiten beim Lobpreis, was uns so alles davon abhalten kann und was so alles nicht stimmen kann und was uns so vielleicht auch in Stimmung bringen kann oder auch nicht. Oder und wir haben da schon über viele Sachen gesprochen. Und ich möchte gerne über eine Sache sprechen, die ich auch gerade für Lobpreis total gut finde und total wichtig finde. Wobei wichtig, da muss man schon aufpassen. Und ich bin darauf gestoßen, als ich letztens mal Kika geguckt habe, den Kinderkanal. Und da gibt's ja gute Sendungen, Kikaninchen, gibt's einen kleinen roten Traktor. Aber da gibt's zum Beispiel auch Schnitzeljagd. Da werden immer irgendwelche so Nachforschungen angestellt, so ein bisschen spielerisch. Und da gab's eine Schnitzeljagd mit Christus um die Welt. Ich glaube, darauf gestoßen bin ich, der Martin Dreyer, der kommt da auch irgendwie drin vor und stellt irgendwie die Volksbibel oder die Jesus Freaks vor. Und die wollen, da sind so zwei Reporter, die üblichen Kika-Moderatoren, und die wollen das Geheimnis des Christentums lüften. Worin besteht eigentlich das Geheimnis? Da sind die in Brasilien und Äthiopien und Italien und Rumänien, glaube ich, in Deutschland sind sie, und haben da ihre Recherche. Unter anderem kommt der Ben bei seiner ersten Recherche nach Nigeria, in die größte Stadt Afrikas, nach Lagos. Und da, das ist nebenbei irgendwie die Stadt der 1000 Kirchen, also da boomt das die Jesus-Nachfolge ohne Ende. Und er verliert sich da in einem Gottesdienst mit 50.000 Gottesdienstbesuchern. Die Gemeinde hat jeden Sonntag 5 Gottesdienste mit jeweils 50.000 Gottesdienstbesuchern, also 250.000 Gottesdienstbesucher jeden Sonntag. Und das war jetzt keine besondere Veranstaltung, und da ist jetzt das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die normalerweise immer, wenn es nicht, also wenn da ein Gottesdienst läuft auf ARD und ZDF, dann ist das durchgestylt. Du musst jedes Wort, was da läuft, musst du vorher abgesprochen haben. Jedes Wort. Jedes Lied. Alles. Und dann sind die da und der ist da mitten im Gottesdienst und erstmal, da geht tierisch die Post ab. Okay, das ist auch so ein bisschen natürlich Mentalitätssache. Das liegt denen so ein bisschen mehr im Blut als uns. Auf jeden Fall, da ist Rambazamba und er meint, so ein Rockkonzert ist ja irgendwie nichts dagegen. Aber plötzlich fangen alle an zu beten, alle gleichzeitig. Einige schließen die Augen und irgendwie, was weiß ich, sehen aus, wie als würden sie irgendwie wegträumen. Ganz viele beten laut auf Englisch, aber auch ganz viele beten in irgendwelchen Sprachen, die Ben nicht kennt. Und er steht da, was passiert denn hier gerade? So alle um ihn herum, total heftig am Beten und in Sprachen und irgendwie in allem. Ja, und er weiß gar nicht, was passiert denn hier? Und dann gibt es in der Reportage eine kleine Rückblende, comicmäßig, und da wird erklärt, Ben, was hier gerade passiert, ist Sprachengebet. An Pfingsten waren die Jünger zusammen und haben den Heiligen Geist empfangen, auch in Form von Feuerzungen, die auf ihre Köpfe gegangen sind, und haben sie angefangen, in ihnen unbekannten Sprachen zu reden. Und das praktizieren immer noch einige Christen weltweit, und in so einer Gemeinde bist du gerade. Und da geht total die Post ab. Und ja, im Nachhinein, das Resümee, was er nach diesem Gottesdienst so zieht, ist, er sagt so, es war ja schon ein bisschen unheimlich. Aber ich habe echt gemerkt, wie viel Kraft die Leute daraus ziehen. Da war total viel Kraft im Raum. Und das war so der Aspekt, den er mit rausgenommen hat. Christsein hat irgendwie was mit Kraft zu tun. Ich fand das einmal total super, also einmal total, das ist eine echt gute Reportage, gibt 4 Teile davon, auch ganz nüchtern und ganz neutral einfach mal den Glauben von verschiedenen christlichen Gruppierungen auch so vorgestellt zu bekommen. Und auch sehr interessant auch für mich, was es so alles gibt. Und das fand ich total super. Und ich möchte gerne mal mit euch über dieses Wort Sprachengebet nochmal reden. Das wird sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Es gibt, ich erinnere mich an einen Gemeindeabend, den fand ich total super. Da haben wir zusammengesessen und da sagte einer, ach so, von Sprachengebet und so Geistesgaben, da halte ich sowieso gar nichts von. Und die nächste Person sagte, also für mich ist Sprachengebet das Allerwichtigste. Ja, und so eine ganze Bandbreite gibt es irgendwie davon. Die einen finden das total wichtig und die anderen denken, ach, das braucht doch eigentlich kein Mensch. Sprachengebet, je nachdem, welche Bibel du hast, da gibt es so in den griechischen Urtexten gibt es ein Wort, das kann man mit Zunge übersetzen oder das kann man mit Sprache übersetzen. Deswegen steht da manchmal Zungenrede und manchmal steht da Sprachenreden, Sprachengebet. Und hier wird also deutlich, dass halt es Christen gibt, die können entscheiden, ob sie mit dem Verstand beten, also auf Deutsch, Englisch oder vielleicht hast du noch eine andere Sprache drauf, oder halt in der Sprache des Geistes. Und es handelt sich um eine Gnadengabe, ein Geschenk des Heiligen Geistes, wo man halt wirklich entweder in der Geist Gottes in einem erwirkt, wo man entweder in einer anderen Sprache sprechen kann, die man nicht gelernt hat, irgendeiner Kultursprache hier auf dieser Welt, aber vielleicht auch in einer Sprache, die kein Mensch auf dieser Welt spricht. Und der Sprecher, also der in Sprachen redet oder betet oder auch singt, der kann entscheiden, okay, dann fange ich damit an, kann mir vornehmen, heute 15.30 Uhr mache ich das für 5 Minuten und dann höre ich auf. Ich kann mir auch vornehmen, wie laut ich das tue oder wie leise. Ich kann mir auch vornehmen, ob ich das singe oder ob ich das rede. Aber was ich dann so rede, das ist irgendwie, daran ist mein Verstand dann nicht mehr beteiligt, über den Inhalt. Und das macht es so ein bisschen komisch, weil jetzt so irgendwie reden ohne Verstand, das ist ja an sich schon irgendwie nicht gerade eine, ja, kommt uns irgendwie komisch vor. Ich möchte mal eine erste Bibelstelle geben aus Jesus in Markus 16, Vers 17. Da sagt er, dass man die Gläubigen, auch, also die Leute, die gläubig geworden sind, unter anderem auch daran erkennen wird, dass sie in anderen Sprachen reden können. Steht auch, da gibt die Auflistung der, im Vers 18 geht es noch weiter, dass sie besonderen Schutz haben, dass sie Dämonen austreiben, dass sie gut für Kranke beten können. Aber halt auch, dass sie in anderen Sprachen beten können. In der Apostelgeschichte begegnet uns diese Art zu beten immer wieder. Beim Pfingstfest, dem Pfingstereignis und auch immer wieder begegnet uns das da. Und ganz besonders eigentlich ist die einzige oder der Hauptteil in der Bibel, wo überhaupt dieses Sprachengebet immer so ein bisschen thematisch behandelt wird, so wie wir Deutschen das am liebsten auch gerne hätten, dass es da so zwei, drei Kapitel gibt, da steht alles drin. So, das steht immer so ein bisschen verteilt, so durch die ganze Bibel kommt das immer wieder vor, ist 1. Korinther 14. Und 1. Korinther 14 ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich geht es im Abschnitt gar nicht so richtig um das Sprachengebet, sondern das ist in einem Kontext geschrieben. Da geht es an eine Gemeinde, die das Sprachengebet megamäßig abgefeiert hat. Da wurde also, was weiß ich, irgendwie so heftig in Sprachen gebetet, dass man da, keine Ahnung, da waren dann keine ein Redner nach dem anderen ans Mikrofon und hat in Sprachen gebetet und vielleicht dann noch drei gleichzeitig. Und es war so komisch. Und scheinbar war in dieser Gemeinde auch irgendwie so ein bisschen das Feeling, jawohl, Sprachengebet, das ist es. Und wer das nicht macht, der, naja, irgendwie mit dem scheint ja was nicht zu stimmen. Das ist eigentlich so die Gabe Gottes. Das ist so das Ei, das Gelbe vom Ei. Und da wendet sich Paulus gegen und sagt, hey, Prophetie ist viel wichtiger als Sprachengebet. Wenn ihr schon so seid, redet, bemüht euch viel mehr ums prophetische Reden. Das ist doch wichtig, wenn ihr in den Gottesdiensten seid, dass dann irgendwie die Leute prophetisch reden. Und wenn dann Leute reinkommen, dann wird Gott direkt zu ihnen reden. Und während ihr das so argumentiert und auch so ein paar Hinweise gibt, wie denn das Sprachengebet im Gottesdienst denn auch ablaufen soll, am besten halt auch mit Dolmetscher, sagt er aber halt auch viele Aussagen über das Sprachengebet an sich. Und unsere Situation, wenn wir das heute so lesen, ist ja eher anders. Also es gibt Leute, die waren jetzt, keine Ahnung, vielleicht seit einem Jahr bei uns im Gottesdienst und haben sowas noch nie mitbekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so die Gemeinde sind, wo man jetzt so, Achtung, nicht zu viel, sondern wenn Paulus sagt, bitte nur, also am besten zwei, drei hintereinander und am besten mit Übersetzer. Also das wären in den letzten 50 Gottesdiensten 150 Sprachenreden gewesen, so gesehen. Diese ganzen Warnhinweise, das sollten wir uns jetzt erstmal nicht, das ist im Moment nicht unser Problem. Ja, genauso, wenn jetzt jemand hier wäre, der sagt, oh, wir müssen mal ganz besonders hier beten, dass hier die Beschneidung irgendwie, irgendwie zurückdrängen und Christen müssen nicht mehr beschnitten werden. Hey Mann, ich habe hier in dieser Gemeinde noch nie einen getroffen, der auf den Trichter gekommen wäre. Er würde sich gerne beschneiden lassen oder seinen Sohn beschneiden lassen. Also müssen wir auch gar nicht so sehr dagegen wettern, sondern das ist irgendwie nicht unsere Fragestellung. Und das ist halt auch nicht unsere Fragestellung, dass wir jetzt hier das Sprachengebet bremsen müssten. Es gibt so ein paar Dinge, warum ich das eine absolut geile, gute, sinnvolle, praktische, schöne, faszinierende Sache finde. Und ich möchte jetzt gerne eine kleine Werbeveranstaltung machen für das Sprachengebet. Und euch so ein bisschen sagen, weil manche sagen immer so, ach, brauche ich nicht. Ich bin ja auch kein besserer Christ, wenn ich das könnte. Oder, ach, ist nicht so mein Ding. Das klingt so erstmal so, das klingt so ein bisschen schlau, aber steckt da nicht vielleicht doch auch eher so dahinter so, kein Bock, so, ach. Und die Bibel sagt es doch eigentlich genau anders. Ihr sollt eifrig danach streben. Und wenn das dein eifrig danach Streben ist, dann möchte ich nicht wissen, wie du mit Dingen umgehst, auf die du wirklich keinen Bock hast, wie das dann aussehen würde. Also, ein paar Dinge, warum Sprachengebet eine tolle Sache ist. Erstens, es bringt uns dazu, geistlich aufzutanken. Wenn man in Sprachen betet für sich, tut es einem irgendwie gut. 1. Korinther 14, Vers 4. Dort steht, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Dann geht's weiter, wer im prophetisch redet, der baut die anderen auf. Okay, aber ist ja auch nicht schlecht, sich mal selber aufzubauen. Und hier geht es eigentlich so, diese Vokabel aufbauen, ist ein bisschen auch aus dem Hausbau, aber wir Menschen, wir sind ja nicht wie eine Immobilie, die man immer abreißt, aufbaut, bei manchen vielleicht schon, aber man könnte es halt auch eher so wie ein Aufladen, dass dein Akku irgendwie auch echt ganz schön leer ist und auf der letzten Rille hier ankommst und dass es dir hilft, aufzutanken, wieder voll Kraft zu werden. Paulus, der ja so ein paar auch kritische Sachen sagt, Prophetie ist aber doch so super wichtig, ist aber ein totaler Sprachengebetsfan. Er sagt sogar von sich selber, er ist der, der am allermeisten in Sprachen betet. Lest mal selber. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Halleluja. Also er war da schon irgendwie so, er fand das jetzt wichtig. Er fand das richtig wichtig. Und wenn man sich das Leben von Paulus anguckt, hat er schon ein extrem anstrengendes Leben gehabt. Er hat so einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Er hat sehr, sehr viel gereist, ohne den Reisekomfort, den wir heute kennen. Er hat sehr, sehr viel körperliche Misshandlungen durchgemacht, hat dabei auch immer noch selber nebenbei gearbeitet und gejobbt, um das alles noch zu finanzieren, hat er so Zelte genäht und gezimmert. Und vielleicht hat ihm auch dieses Sprachengebet immer wieder Kraft gegeben, weiterzumachen. Wer in Sprachen redet, der baut sich selber auf. Ja, und ich denke, dass diese riesen Lebensleistung von Paulus, dass die auch vielleicht auch ein Stück weit daherkommt. Sprachengebet haben auch einige Leute so empfunden. Ich möchte da jetzt so keinen Grundsatz daraus ableiten, aber einige Zeugnisse gelesen, wo Leute beschrieben haben, dass ihnen das körperlich gut getan hat. Dass ihnen das körperlich gut getan hat, das zu machen. Eine Bibelstelle noch aus Judas 20. Ich weiß nicht, ob die als nächste ist. Jawohl. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist zu beten, ist auch so eine Umschreibung für Sprachengebet. Das tut deinem Glauben gut, deinen Glauben aufzubauen. Das ist so der erste Vorteil. Wenn du das machst, dann baut dich das selber auf. Wenn du dir selber was Gutes tun willst und nebenbei, wenn es dir selber gut geht, wenn dein eigener Glaube irgendwie gestärkt ist, wenn es dir körperlich etwas besser geht dadurch, dann profitieren ja auch die Leute um dich rum davon. Ist ja klar. Zweiter Vorteil. Ganz viele Leute fällt es schwer zu beten. Ist ja wirklich so. Es gibt so einen berühmten Prediger aus Lüdenscheid, schon verstorben, Paul Deidenbeck hieß er, war auch mal Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Und der sagt von sich selber, dass er jetzt nicht so der Mega-Theologe war oder der, wer weiß was, für ein Prediger. Aber er sagt, er war irgendwie so ein Typ, der extrem viel gebetet hat. Der hat wohl morgens eine Stunde gebetet, mittags eine Stunde und abends. Und wenn das also jetzt ja schon so ein Gebetsprofi ist, der da schon so hart am Ball ist, der sagt trotzdem, dass er in seinem Leben noch nie ein Gebet zu Ende gesprochen hat, ohne abgelenkt zu werden. Das kann uns frustrieren. Das kann uns aber auch ein Stück weit vielleicht motivieren. Okay, wenn es dem so geht, dann scheint das ja irgendwie, ja, gehört das irgendwie so mit dazu. Ja, ist das halt so, dass man doch irgendwie dabei häufig abgelenkt wird. Und diese ganze Ablenkung führt ja dazu, dass man sich nicht so richtig konzentrieren kann. Dann gibt es ja vielleicht auch Situationen, wo man so im Brass ist, in einer Stresssituation, wo man auf dem Weg ins Krankenhaus ist, dass irgendwas Schlimmes passiert. Man ist so aufgeregt, man kann eigentlich kaum einen klaren Gedanken fassen. Oder du willst für irgendwen beten oder für irgendwas und du weißt irgendwie gar nicht, was du sagen sollst. Also sagen, Segne XY. Amen. Und du hast das Gefühl, das hättest du auch hier der Gitarre erzählen können. Und da kann irgendwie Sprachengebet eine super Sache sein, sich als Einstieg dazu, als Konzentrationshilfe, weil der Verstand ja eigentlich gar nicht beteiligt ist. Eine Bibelstelle dazu, 1. Korinther 14, Vers 15. Was wir denn jetzt machen sollen? Sollen wir jetzt mehr in Sprachen beten oder sollen wir mehr im Verstand beten? An einer anderen Stelle sagt Paulus auch noch in diesem Abschnitt, dass der Verstand ja nicht beteiligt ist, weil wir ja gar nicht verstehen, was wir da so sagen. Wie soll es denn nun sein? Und er sagt, ich will mit dem Geist beten. Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen. Ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Und ich glaube, dass das eine echt gute Sache ist, beides zu machen. Und ganz viele haben ja auch gesagt, dass das, seit sie das so tun, beten sie irgendwie auch mehr auf Deutsch. So wie so ein Einstieg, okay, ich fange erstmal damit an, dann mein Verstand, der ist irgendwie, der kann sich so schlecht konzentrieren, mir fehlen irgendwie auch die Worte, ich fange erstmal so an, ohne Verstand, und hinterher bete ich auch noch ein bisschen mit dem auf Deutsch oder Englisch oder was auch immer du so drauf hast. Und all diese Dinge, wenn wir, der Geist in uns, der Heilige Geist, der uns gegeben ist, will uns helfen beim Beten. Das fällt uns so häufig so schwer, oder das zu tun. Eine andere Stelle aus dem Römerbrief, diesmal nach der Volksbibel übersetzt. Gottes Geist, seine besondere Power, hilft uns dabei. Nämlich da, wo wir zu schlaff sind. Wenn wir zum Beispiel nicht beten können, wie es eigentlich angesagt wäre, dann hilft uns diese Kraft und betet für uns, in einem für uns. Auf eine Art, wie wir es mit den eigenen Worten nie könnten. Gott aber, der uns in und auswendig kennt, versteht, worauf der Heilige Geist hinaus will. Der legt nämlich für uns ein gutes Wort ein. Also erster Vorteil, es hilft dir aufzutanken. Zweiter Vorteil, es hilft dir, dich zu konzentrieren oder überhaupt mal so die Kurve zu kriegen, den Einstieg zu haben. Kurzer Exkurs, okay, Sprachengebet ist nicht das Wichtigste. Ich hatte das gerade schon gesagt, es gibt wichtigere Dinge. Es gibt irgendwie ganz große Themen in der Bibel, das sind ja ganz viele Dinge und wir predigen ja über alles Mögliche. Anfang des Jahres habe ich über das Thema Geld gepredigt und unter anderem war ein Teilaspekt, dass die Bibel eben hier und da auch vor Bürgschaften warnt. Und ich würde ja auch nie auf den Trichter kommen, dass die richtige Betrachtungsweise der Übernahme von Bürgschaften jetzt das Evangelium im Kern wäre. Sprich, man predigt ja manchmal auch über Teilaspekte oder auch Nebendinge. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Nur weil das jetzt nicht das Wichtigste ist, heißt es ja nicht, dass es total unwichtig wäre. Und dass wir es deswegen uns nur um den absoluten Highlight jetzt quasi kümmern müssen. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Jawohl, das ist, da würden ja alle sagen, jawohl, das ist hier Thema Nummer 1. Auf jeden Fall bin ich bei euch. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Meisten aber, dass ihr weissagt. Okay, deswegen, also wenn du jemand bist, der sagt, auch Sprachengebet ist nicht so mein Ding, dann hoffe ich, dass du dann sagst, okay, du hast dich voll auf die Prophetie konzentriert und bist da wirklich, da gehst du richtig nach vorne. Dann glaube ich, ist das irgendwie vielleicht auch ganz okay. das zu tun. Manche sagen ja, okay, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Wenn ihr euch damit beschäftigt oder auch mal im Internet so ein bisschen recherchiert, was so andere auch darüber sagen, dann begegnet euch immer wieder, dass der Heilige Geist ausgestorben ist und auch das Sprachengebet mit ihm. Und dafür gibt es sogar eine Bibelstelle, die man dazu heranziehen kann. In 1. Korinther 13 steht, dass alles einmal aufhören wird. Auch das Sprachenreden wird einmal aufhören. Steht da. Da steht aber auch in dem Zusammenhang, dass auch die Erkenntnis aufhören wird, das prophetische Reden aufhören wird und der Aspekt davon ist, und der Zielgedanke, den Paulus hier sagt, ist, die Liebe wird nicht aufhören. Also wenn Jesus mal wiederkommen wird und alles klar sein wird und der Himmel da ist, dann muss man nicht mehr irgendwie so sagen, Jesus ist vielleicht so und so, und sagen, ja, wieso, ich war doch gestern, also dann ist alles irgendwie klar, ich habe doch gestern mit ihm gesprochen, dann muss man das nicht mehr so, nicht mehr prophetisch reden und vielleicht auch nicht mehr in Sprachen beten, aber die Liebe wird da sein. Aber hier ist noch nicht der Himmel, der Herr ist auch noch nicht wiedergekommen, also ist auch das Sprachengebet und die prophetische Rede und die Erkenntnis und das alles noch wichtig, ja, solange bis das passiert ist. Ach, man könnte noch viel darüber sagen. Ach, zwei Sachen noch, warum das echt eine gute Sache ist. Sprachengebet hilft dir, Gott anzubeten. Wenn du eine Postkarte schreiben willst und willst dich für ein Geschenk bedanken, dann setz dich mal hin und dann kann eine Postkarte extrem groß sein, weil du denkst, was soll ich denn noch schreiben? Genauso ist, wie wenn wir jetzt einfach sagen, wir beten mal Gott an, ohne fertige Texte, ohne Lieder, sondern einfach mal so frisch von der Leber weg. Da sind wir manchmal mit unseren Vokabeln und wir merken, irgendwie so viel fällt mir da nicht ein. Da bin ich ja schon nach einer Minute fertig, was mir so alles einfällt, wie ich Gott loben könnte. Wenn du nicht so drauf bist, ist ja super. Aber vielen geht das ja so, dass man da irgendwie so eine Begrenztheit merkt. Irgendwie man gar nicht, es fehlen einem die Worte dafür. Und ich glaube, auch da ist das eine gute Sache, das zu haben, weil es dir einen ganz neuen Schwung von Vokabeln gibt. Und die sind auch nicht sofort alle da. Wenn du Deutsch gelernt hast, waren höchstwahrscheinlich deine ersten Vokabeln Mama und Nein. Dann kommt vielleicht noch Papa. Beim Felix war dann das nächste Wort Keks. Fand ich auch gut. Und beim Oskar Ball. Und so geht das immer weiter und irgendwann wird das immer mehr. Und so ähnlich ist das auch beim Sprachengebet, dass man am Anfang so irgendwie auch wenig kann. Viele Dinge, auch geistliche Dinge, wachsen und müssen erlernt werden. Und doch kann es deinen Vokabelschatz ziemlich erweitern und dir helfen, da was mitzumachen. Und wenn jetzt hier zum Beispiel du im Lobpreis bist und da wird gesungen und du denkst dir, ach, das Lied kenne ich ja gar nicht. Oder das Lied gefällt mir ja gar nicht. Dann könnte dir das helfen, trotzdem beherzt und textsicher mitzusingen, auch wenn du deinen ganz eigenen Text hast. Und wenn es laut genug ist, dann stört es auch keinen und hört es auch keiner. Das kann einem echt helfen. Und ich glaube auch, dass das so ein Aspekt ist. Ich denke manchmal darüber nach, Lobpreis, wie sich das vielleicht noch alles entwickeln wird. Was man nutzen kann. Ein Werkzeug, das man dazu nutzen kann. Sage ich gleich noch was dazu. Ich will nur eben den Gedanken einmal zu Ende bringen, dass man, in der Bibel steht, viermal singt dem Herrn ein neues Lied. Ich weiß nicht, ob er auch einfach auch den Wunsch doch irgendwie nach Abwechslung hat, aber immer mal wieder ein neues Lied. Und dass wenn das dann Kirchen machen, dass sie wirklich sagen, wir singen jetzt nachher mal ein neues Lied, dann führt das, vielleicht kennt ihr das nicht, wenn ihr es nicht kennt, ist gut, aber vielleicht habt ihr schon mal miterlebt, das kann einer der größten Konflikte überhaupt sein, das Lied gut. Da heißt es dann plötzlich alt gegen jung oder jung gegen alt und rote gegen grüne Liederbücher und Folie gegen Textblatt und Englisch gegen Deutsch und was denn jetzt? Und irgendwann kommt der Punkt, der überholt uns alle der Zahn der Zeit, der Puls der Zeit. Und du bist vielleicht irgendwo bei Led Zeppelin eh schon ausgestiegen, beim aktuellen Musikgeschmack oder im frommen Bereich, was weiß ich, bei Hillsong, das ist der Punkt, das hat dich so angesprochen und dabei bleibst du irgendwie auch. Und die neuen Dinge findest du irgendwie alle ätzend. Und wenn ich mir vorstelle, vielleicht in 15 Jahren sitzen wir hier zusammen und ich wünschte mir, es kommt neue Generationen, die Anbetungsmusik machen und die machen vielleicht neue Lieder. Und wir stehen da und denken, oh nee, gefällt mir ja gar nicht. Und die sagen aber doch, das ist jetzt gerade dran, das kommt an, das ist super, das ist ganz weit vorn, das ist musikalisch gut. Und du stehst da und denkst, nee, die Texte sind doch total oberflächlich. Wir damals, das hatte Tiefgang. Und überhaupt, auf Russisch Lobpreislieder singen, soll ich jetzt noch Russisch lernen in meinem Alter? Ich fühle mich da gar nicht mehr ernst genommen. Ist doch gar nicht mehr meine Gemeinde. Können ja vielleicht einmal im Jahr ein Lied von euch singen. Muss das denn sein? Und außer überhaupt hier, können das nicht wieder mit dem Beamer singen wie früher? Muss das denn jetzt außerdem ausgerechnet mit dem Hologramm mitten im Raum sein? Und dann auch die Musik ist total blöde, ja. Vielleicht gibt's dann die Zweitonmusik, da hat man nur, es steht einem im Keyboard mit zwei Tasten, ein so ein brummender Ton, ein hoher Ton und immer so im Wechsel und alle sagen, wow, ist das geil und du denkst dir, ist doch total schlecht. Dann wünsche ich mir, dass wir welche sind, die sagen, umso länger ich Christ bin, umso besser kann ich Gott anbeten. Und dann machen wir einmal im Monat vielleicht einen Retroabend. Und singen Open Up und alle anderen alten Schlager. Aber ansonsten unterstützen wir das, was der Geist Gottes dann gerade tut. und machen irgendwie mit, wenn das überhaupt noch gewünscht ist. Vielleicht sagen die auch, ah, bleib lieber zu Hause, guck Tatort. Aber wir unterstützen das und machen nicht das neue Lied des Herrn madig. Und wenn du kein Russisch kannst, oder Französisch, kann ja sein, dass das dann plötzlich dann total in ist, ja. Viele ganz alte Christen haben sich auch immer gewundert, warum plötzlich im Gottesdienst Englisch gesungen wird, obwohl ja so wenig Engländer hier sind. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann, ist ja Französisch total hip. Und du denkst, oh nein, möchte ich doch gar nicht. Und dann ist das auch eine gute Sache, dort einfach mitzumachen, weil der Geist dir auch eine Sprache gibt. Jetzt könnte man noch viel dazu sagen und vielleicht mache ich das demnächst auch nochmal. Wie macht man das denn jetzt? Ich glaube, und das ist auch so ein bisschen, denke ich, die Frage, die auch Berthold gerade gesagt hat, wie kann man denn anfangen damit? Ich glaube, es fängt an, indem man sagt, Herr Jesus Christus, ich möchte das gerne tun. In der Bibel steht, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet. Ihr müsst das ja nicht. Aber es wäre toll. Hindert dem Sprachengebet nicht. Wehrt das nicht ab. Lasst das passieren. Dass wir ja, Gott einfach ernsthaft darum bitten, Gott, bitte gib mir das. Ich möchte das können. Ich möchte das tun. Bitte, Herr, gib mir das. Und wenn du das gebetet hast, dann glaube ich, ist so das Nächste, dass man es irgendwie tut. Und das, ich glaube, wir sind ja alle anders und das wird auch bei jedem anders sein. Aber ich glaube, dass ein Schritt ist, dass man es einfach den Mund aufmacht und spricht. Irgendwas. Und das, was als Nächstes kommt, ist meistens der erste Gedanke, den du dann haben wirst, ist, was bist du für ein Idiot? Was machst du dich hier lächerlich? So ein Blödsinn. Und das ist immer so ein bisschen. Bei Pfingsten war das auch so. Da gab es Leute, die waren total baff und haben gesagt, boah, die reden hier von den großen Taten Gottes. Und von anderen, die haben gesagt, das ist doch, die sind doch nur betrunken. Was soll das denn? Das ist total peinlich. Frühmorgens da rumzulallen. Ja, und ich glaube, dass wenn man dann sagt, okay, diesem Gedanken, so, das ist doch alles doof, wenn man da so direkt nachgibt, dann kommt man irgendwie auch, macht man direkt wieder den Deckel drauf und sagt, nee, mach ich nie wieder, so ein Blödsinn. Hat mir ja nichts gebracht, außer mir ein schlechtes Gefühl. Aber dann einfach mal am Ball zu bleiben. Wenn Kinder anfangen zu reden, hört es sich auch fast immer lustig an. Wenn Kinder anfangen, Englisch zu reden, auch wenn sie vielleicht noch nie englischen Unterricht hatten, hört es sich immer lustig an. Und selbst wenn es hinterher jetzt vielleicht nicht das super Original Sprachengebet wäre, könnt ihr sein, ne, dass das irgendwie noch so ein bisschen nur von dir selber ist, dann sieht Gott doch wenigstens, dass du es willst. Und dass du dich danach sehnst und du sagst, ich mach das. Und sogar halt auch vor dir selber so einen Schritt nach vorne gehst, nach außen trittst. Und ich glaube, dass das sein Herz auch total berühren wird. Genau wie, wenn ich mir vorstelle, dass ich Oskar jetzt plötzlich Russisch lernen möchte und anfängt, Russisch zu sprechen. Auf jeden Fall so vom Klang her. Dann würde es mein Herz berühren und ich würde ihm doch Unterricht ermöglichen, wenn ich merke, er will das so sehr. Und ich glaube, dass das auch Gottes Herz berühren wird. Es einfach anzufangen und das zu machen. Jetzt bitte ich die Band einmal nach vorne. Entschuldigung, es ist zu lange geworden. Und möchte euch einmal bitten, dass wir einmal unsere Plätze erheben. Herr, Entschuldigung, dass das so lange geworden ist. Ich glaube, dass du es besser gefunden hättest, wenn es kürzer gewesen wäre heute Morgen. Bitte Entschuldigung. Herr Jesus Christus, ich wollte irgendwie von Heiliger Geist, ich wollte von dem Sprachengebet schwärmen, was du bei Leuten bewirkst. Und ich wollte von dem schwärmen, dass du uns dadurch irgendwie auftanken kannst, dass du unseren Glauben dadurch stärken kannst, dass du uns helfen kannst zu beten, dass es so viel Gutes in uns bewirken kann, uns helfen kann, wenn die Worte fehlen, dass es uns in die Anbetung bringen kann. Und Herr, wir sind vielleicht da, jeder ist da unterschiedlich, manche finden das total super, andere haben damit irgendwie so doofe Erfahrungen oder auch schlechte Erfahrungen und haben da vielleicht auch gar keinen Bock drauf. Herr, ich bitte dich nur, dass du das in unserer Gemeinde irgendwie, dass das reich vorhanden ist. Und dass viele Leute, auch die sich das jetzt innerlich ganz stark wünschen und die sagen, ja, Herr, ich möchte das. dass du das heute austeilst, jetzt, heute in diesem Gottesdienst. Zu jedem, der anfangen will, dich im Heiligen Geist anzubeten, im Heiligen Geist zu reden oder zu singen, dass das jeder, ja, dass wir heute damit anfangen. In einer guten, netten, ja, in einer jesusmäßigen Art und Weise. Gott, und ich bitte dich darum, dass alle die, die sich dabei komisch vorkommen oder denken, ach, das ist doch nur so eine Gefühlsduselei oder irgendwie sowas wie betrunken sein, dass dieser Gedanke, den möchte ich hier nicht haben, weil es ist eine richtig schöne und gute Sache, die du uns geben willst. Jede deiner Geistesgaben ist gut und jede deiner Geistesgaben ist hier auch echt willkommen. Amen.